Ja, dann herzlich willkommen beim Live-Chat, liebe Lotte Miller hier bei Jetzt TV. Schön, dass du da bist. Und
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für diese Veranstaltung an dich, Swantje, und natürlich an Devaseto mit Jetzt TV. Schön, dass ihr das macht. Ist eine gute Idee. Und herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Ich sehe hier schon bekannte Gesichter.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, es geht um Erwachen und Erleuchtung. Und für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, ich heiße Ludmilla. Und bin zusammen mit meinem Partner Roland als spirituelle Lehrer sind wir tätig. Wir haben die Akademie Erleuchtung gegründet und begleiten Menschen auf dem spirituellen Weg, auf dem Weg hin zum Erwachen und zur Erleuchtung. Unser Statement ist tatsächlich, dass wir sagen, ja, Erleuchtung und Erwachen, das gibt es tatsächlich. Und es ist auch möglich und es ist für jeden Menschen möglich, weil jeder dieses natürlich in Wahrheit auch schon ist. Jetzt kommt es natürlich dahin zu diesem Punkt, dass wir sagen, ja, aber was macht das in deiner Erfahrung aus? Macht es etwas aus, ob du diese Realisation dessen, was du wirklich bist, gemacht hast, ob dir das widerfahren ist? Macht das etwas aus in deiner Erfahrung oder macht das gar nichts aus? Wir sagen, ja, es macht etwas aus in deiner Erfahrung, in deinem Erleben von dir selbst und der Welt. Und deshalb sagen wir, es ist eine Tatsache, Erleuchtung, Erwachen findet statt und es ist für jeden möglich. Es kann in jedem Moment geschehen. Und ja, wir können auch tatsächlich etwas tun. Auch wenn oft gesagt wird, da kann man nichts tun, das ist reine Gnade, beziehungsweise wer sollte da etwas tun? Denn da ist ja niemand, der etwas tut, etwas tun könnte. Jetzt zeigt aber die Erfahrung, dass wenn in deiner Erfahrung, in deinem tatsächlichen Erleben im Alltag, es so ist, dass du dich als Person erlebst und erfährst, dann kann diese Person auch etwas tun. Diese Person letztendlich verschwindet in dem Moment, wo du deine wahre Natur realisierst, weil du dann natürlich erfährst, wer oder was du wirklich bist. Und in dem Moment realisierst du, dass diese Identifikation mit dem getrennten Sein ja eine Illusion ist. Du hast dich im Grunde genommen mit dem getrennten Sein, mit der getrennten Person identifiziert und siehst jetzt, oh, das bin ich ja gar nicht nur. Ich bin ja in Wahrheit die Unendlichkeit, reines Sein, bin der Raum, in dem alles geschieht und zusätzlich sogar das, was geschieht. Und dieses ist tatsächlich ein, vielleicht kann man es sagen, ein Moment des Erkennens, ein Moment der Rückbindung an das, was du wirklich bist. Und man kann sagen, Menschen, denen das widerfährt, die erfahren natürlich eine große Erleichterung. Eine große Last fällt von den Schultern, wenn das geschieht. Denn es ist ja klar, wenn du dich als Person empfindest, als getrenntes Sein, getrennt vom Rest der Welt, dann hast du natürlich eventuell den Eindruck, dass du als kleine Person in der großen Welt dich schützen musst. schauen musst, wie du da klarkommst, wie du mit den sogenannten anderen Menschen klarkommst. Und das ist natürlich eine große Anstrengung. Und in dem Moment, wo das Erwachen zu deiner wahren Natur geschieht und du siehst, dass dieses getrennte Sein eine Illusion ist, dann hast du das Gefühl, jetzt bist du nach Hause zurückgekehrt. Du bist zurückgekehrt in die Quelle einen Seins und diese ganze Anstrengung fällt von dir ab. Und da das auch die Menschen im Grunde beschreiben, denen das widerfährt, sagen wir, ja, Erwachen und Erleuchtung geschieht. Es ist eine Tatsache, es ist möglich, es findet statt. Und wir sagen, du kannst auch etwas tun. Solange du dich empfindest, oder Teile von dir sich empfinden als getrennt, können im Grunde diese Teile auch immer etwas tun. Und das ist, finde ich, eine gute Nachricht. Wir müssen nicht nur warten, wir können auch warten, das ist auch okay. Wir können einfach unser Leben leben. Das ist auch alles Ausdruck dieses einen Seins, was wir sind. Aber wir können uns auch ganz bewusst ausrichten auf dieses eine Sein und auch uns ausrichten auf die Selbsterforschung. Auf die Selbsterforschung jetzt in dem Sinne, dass wir uns auch einmal als Person anschauen. Denn die Teile in uns, die wir noch nicht kennen, die erzeugen dieses Gefühl von Getrenntheit. Die sind im Grunde genommen die Ursache dafür, dass wir uns nicht als den Raum erfahren, in dem alles erscheint. Diese Anteile, diese Unwissenheiten, so nennen wir das auch, die erzeugen dieses Erleben von getrenntem Sein. Unwissenheiten sind im Grunde genommen Dinge, ja, die haben wir vergessen, die haben wir verdrängt, die haben wir nicht in unserem Fokus, in unserem Bewusstsein. Aber auch diese Dinge sind natürlich dieses eine Sein. Und die wollen auch als solches erkannt werden und als solches mitgenommen werden. Und insofern betreiben wir eben auch Selbsterforschung im Sinne und in Bezug auf die Person, die wir hier sind, die wir im Alltag leben. Und wir können feststellen, wenn wir diesem Weg der Selbsterforschung, dieser kleinen Selbsterforschung, so nennen wir das, wenn wir der folgen und Dinge über uns selbst entdecken, dann lichten sich diese Schleier der Unwissenheit. Es lichtet sich auch das Gefühl, getrennt zu sein vom Rest der Welt. Mit jedem Schleier, den wir da erlösen, den wir da aufdecken, den wir da beseitigen, sag ich mal, wird dieses Empfinden von Getrenntsein weniger. Und wir sagen immer, es ist gut, beides zu berücksichtigen. Die große Selbsterforschung, wo wir uns öffnen für Transzendenzerfahrung, für diese Schau der Wahrheit, für unser wahres Sein, die Unendlichkeit, die wir sind, dass wir uns einmal öffnen dafür. Und aber auch parallel dazu diese kleine Selbsterforschung praktizieren im Alltag. Das können wir ganz einfach im Alltag jeden Moment tun. Uns aber auch öffnen für diese besondere, sage ich mal, Erfahrung dessen, was wir ja wirklich sind, was wir immer schon waren und was wir nie nicht sein können. Und das kann man auf verschiedenen Wegen tun. die Transzendenzerfahrung kann man einladen, indem man vielleicht meditiert, indem man Kontemplation macht, in der Stille so. Aber wir können es auch im Alltag tun. Und im Alltag können wir uns auch selbst erforschen, dieses kleine Selbst, was wir so sind. Denn es ist ja auch nichts anderes als das eine Sein. Letztendlich gibt es ja nur dieses eine Sein, was wir alle sind. Ja. Ich denke mal, hier sind auch viele Teilnehmer jetzt dabei, die selbst sicherlich auch Erwachenserfahrungen gemacht haben, Erleuchtungserfahrungen, die auf dem Weg sind, auf dem spirituellen Weg, vielleicht im Prozess sind, diese Erfahrungen, sage ich mal, zu integrieren.
Ja. Bei Selbsterfahrung, Selbsterforschung denke ich immer erst an die Frage, wer bin ich? Spielt die für euch oder für dich auch eine Rolle?
Ja, genau. Wir unterteilen das in die kleine Selbsterforschung und in die große Selbsterforschung. Zur großen Selbsterforschung würden wir auch sagen, genau, diese berühmte Selbsterforschung auch. Ramana Maharshi hat das ja propagiert und das ist ja auch wichtig, wer bin ich zu erforschen. Genau, das würden wir als die große Selbsterforschung auch bezeichnen. Und dann haben wir die kleine Selbsterforschung, wo wir eben auch diesen Ausdruck des getrennten Seins einmal erforschen. Und im Grunde genommen auch eindeutig dort, wenn wir diese Erforschung machen, Lücken erkennen. Lücken im Netz, wo wir hindurchschlüpfen können in diese Erfahrung dessen, was wir wirklich sind.
Und unter kleiner Selbsterforschung ist zum Beispiel gemeint, die Gefühle bewusst wahrzunehmen und auch wirklich zu fühlen.
Ja, das ist schon mal gut, wenn man sich auf diesen Weg begibt, tatsächlich uns selbst als das, was wir sind ja, wir, in uns, sage ich mal, geschieht ja so etwas wie ein mentales Agieren, ein mentaler Raum. Wir haben einen emotionalen Raum, einen Körperraum. Wir haben auch noch einen systemischen Raum. Und es ist sinnvoll, das zu erforschen. Was geht hier in meinem mentalen Raum so vor? Was habe ich für Ideen? Was habe ich für Vorstellungen? Bilder? Ne? Wünsche? Annahmen von mir selbst und der Welt? Was ist in diesem ganzen mentalen Raum? Dann aber auch der emotionale Raum, wie du sagst. Was ist da eigentlich drin? Was sind da für Gefühle, wenn ich in meinem Alltag so bin? Was taucht da eigentlich so auf? Ne? Und da tatsächlich offen zu sein überhaupt für Gefühle. Wir sind ja so geprägt in unserer Kultur, dass wir sehr verstandesfixiert sind und ganz schnell diese Gefühle gar nicht fühlen und auch gar nicht wahrnehmen, sondern ganz schnell mit dem Verstand bewerten, beurteilen, wegschieben oder auch sogar in den Körper hinein verschieben. Und wenn wir uns dessen bewusst, uns das erstmal bewusst machen und uns ausrichten auf, was du sagst. Wir laden einmal auch den Gefühlsraum ein, sich zu öffnen und uns zu zeigen, was da eigentlich alles so ist. Da trägt das sehr dazu bei, dass wir hier an dieser Stelle Selbsterforschung betreiben können. Wir lassen erstmal alles da sein, was ist. Und das ist ja auch eine Qualität des erwachten Bewusstseins, was wir ja sind. Das reine Sein. Das reine Sein kümmert sich nicht, bewertet nicht. Das kümmert sich nicht um schlechte oder gute Gefühle, sondern es ist der Raum, in dem das alles erscheinen darf. Und das können wir tatsächlich auch uns einmal, sage ich mal, im positiven Sinne angewöhnen, dass wir sagen, ja, wir laden einfach auch die Gefühle einmal da da zu sein. Alles, was auftaucht an Gefühl, bekommt von uns Raum. Es darf da sein. Und wir müssen uns da aber nicht drin verstricken, dass wir da eintauchen und uns da verlieren im Gefühl. Das passiert, wenn man da zu sehr eintaucht und, ne? Sondern wir sagen immer, leg die Aufmerksamkeit drauf. Bleib ein bisschen drüber. Verstricke dich nicht, verliere dich nicht im Gefühl, sondern leg die Aufmerksamkeit drauf. Tu nichts dafür und nichts dagegen. Und warte einfach einmal ab. Schau mal, was geschieht. Es können verschiedene Dinge geschehen. Kann sein, dass das Gefühl verschwindet. Es kann aber auch sein, dass sich eine Botschaft zeigt, die in diesem Gefühl steckt. Eine Erinnerung.
Du hattest eben auch von dem Erforschen von Gedanken gesprochen. Gehören Gedanken nicht zu dem, was kommt und geht? Und geht es nicht eigentlich um das, was nicht kommt und geht, was immer da ist?
Ja, genau, da bist du wieder an diesem Punkt der großen Selbsterforschung und der kleinen, ne? Die Gedankenerforschung, das ist tatsächlich das, was kommt und geht, genau. Und das gehört mit zur kleinen Selbsterforschung. Das, was wir sind, was vor den Gedanken ist, das gehört zur großen Selbsterforschung. Das ist das, was wir wirklich sind. Und das kann man auch praktizieren im Alltag. Man kann einfach mal sich bewusst machen, ja, da tauchen Gedanken auf, das ist okay. Die dürfen da sein. Der Verstand ist ja nun mal, hat ja nun mal die Aufgabe, auch zu denken. Die Gedanken dürfen da sein. Aber ich schau mal, worin tauchen die denn auf? Was ist denn eigentlich davor? Und wer nimmt das eigentlich wahr? Das wäre die große Selbsterforschung, ne? Das können wir auch machen. Und die Einladung ist auch dazu da, dass wir sagen, beides gehört zum Weg dazu.
Ja, okay, danke. Ich glaube, da sind jetzt auch schon Fragen im Chat oder über Zoom.
Genau. Sunny fragt, hallo Ludmilla, freue mich, dich hier zu sehen. Was sagst du zu Traumata? Ist es wichtig, diese durchzuarbeiten oder zu erkennen, dass in Wahrheit nie etwas geschehen ist?
Ja, da sind wir genau wieder an dem Punkt der kleinen und der großen Selbsterforschung. Zu erkennen, dass in Wahrheit nie etwas geschehen ist, gehört zur großen Selbsterforschung. Ja, letztendlich, wenn du erkennst, wer du und was du wirklich bist, dann erkennst du auch das. Es ist nie etwas geschehen und es wird auch nie etwas geschehen. Es ist nie etwas geboren worden und es wird auch niemals etwas sterben. Nun ist es aber so, dass bestimmte Dinge in uns, die wir nicht über uns wissen oder auch teilweise schon wissen, jetzt sind hier Traumata angesprochen worden. Für uns ist das so, in unserer Arbeit ist es so, dass wir gar nicht von Traumata sprechen. Ein Trauma prägt natürlich. Es konditioniert. Es veranlasst uns auf bestimmte Art und Weise zu agieren oder nicht zu agieren. Und das gehört zur kleinen Selbsterforschung. Und wir selbst sprechen aber ganz bewusst nicht von Traumata, sondern wir nennen diese ganzen Prägungen, Konditionierungen und auch unerlösten Dinge nennen wir Knoten. Und diese Knoten hindern uns daran, dass wir uns dauerhaft verankern, dass wir dauerhaft als das, was wir wirklich sind, leben. Wir werden von diesen Knoten immer wieder herausgezogen, aus dem erwachten Bewusstsein, in diese Enge hinein. Und das hat einen Sinn. Es ist ein positives Ziel dahinter. Wir verengen im Grunde genommen unser wirkliches Sein, die Unendlichkeit, die wir sind, um das, was wir da noch nicht so ganz integriert haben, um das zu fokussieren, um das letztendlich in Lösung zu bringen. Und ja, diese Art von Knoten, von Konditionierung, von unerlösten Dingen, die ziehen uns immer wieder raus. Wenn du selbst sagst, du gehst ins Erwachen und vor allem, vielleicht machst du auch Erwachenserfahrung oder Erleuchtungserfahrung, vielleicht, ne? Unsere Erfahrung zeigt, gerade wenn Menschen solche Gipfel, sage ich mal, Erfahrungen machen, dann kommen diese unbewussten Anteile in uns hoch. Die heben den Finger und sagen, wir wollen mit. Wir können ja nichts zurücklassen in der Einheit. Es ist nicht möglich. Es ist ja eins. Wir können da im Grunde nichts abspalten. Wenn wir uns entscheiden, den Weg der Erleuchtung, des Erwachens, der Erleuchtung zu gehen, laden wir im Grunde genommen diese Dinge, die in uns schlummern, unbewussterweise, wir laden sie ein, in unser Bewusstsein zu kommen. Denn spätestens mit dem dauerhaften Erwachen werden sie in unser Bewusstsein geschwemmt. Mit dem dauerhaften Erwachen verlassen uns unsere Verdrängungsmechanismen. Die gehen weg. Und dann kommt das natürlich an die Oberfläche. Und dann ist es natürlich auch ganz gut, wenn man ein Stück weit weiß, wie man damit umgehen sollte. Also, man kann sagen, diese Prägung, diese Muster und wenn du willst auch Traumata stellen im Grunde Hindernisse dar auf diesem Weg, dass wir dauerhaft verankert als dieses erwachte Sein, als dieses eine Sein uns erfahren, die Welt erfahren und sind. Sie ziehen uns immer wieder raus. Und es ist deutlich zu spüren, wenn wir uns darum kümmern, dann wird das weniger. Es zieht uns immer weniger raus. Und irgendwann zieht es uns einfach gar nicht mehr raus.
Die nächste Frage kommt von der Nina. Kannst du bitte mal ein Beispiel für diese Schleier der Unwissenheit geben?
Ja. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns, dass wir öfter mal im Alltag vielleicht auf so Sätze stoßen, die in uns auftauchen. Ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Bei mir klappt das eh nie. Solche Sätze. Wir nennen das psychologische Gedanken. Psychologische Gedanken, die im Grunde genommen darauf hinweisen, dass da in uns etwas ist, eine Prägung, ein Muster, was uns natürlich immer wieder rauszieht aus diesem Frieden, aus diesem Gewahrsein des eigentlichen Seins, was wir sind. Denn diese Sätze, die geladenen Sätze, die deuten darauf hin, dass da emotionale Ladung gebunden ist. Ich schaffe das sowieso nicht. Da kann ja jeder mal für sich schauen, wie das für ihn ist. Wenn da so ein Satz kommt, ich schaffe das sowieso nicht. Wie ist das für mich? Da ist vielleicht Wut, da ist vielleicht Traurigkeit. Ja? Aber wir können sagen, dieser Satz, ach, ich schaffe das sowieso nicht, der kommt im Grunde genommen gar nicht aus dem Hier und Jetzt, sondern er kommt aus der Vergangenheit. Es ist wie ein Irrtum, den ich mir aber immer wieder sage, der für mich real ist. Ne? Für diese Person, die wir hier sind, ist dieser Satz, ach, ich schaffe das nicht, ist eine ganz reale Erfahrung. Und dafür braucht die natürlich auch erstmal ein Okay. Okay, ich nehme wahr, dass ich denke, ich schaffe das nicht. Oh. Und da kann man einmal schauen, kenne ich das aus meinem Leben? Oft ist es so, dass die Menschen dann sagen, ja, das kenne ich im Grunde genommen schon mein Leben lang. Das heißt, das ist ein Hinweis auf so einen Schleier, auf einen Schleier der Unwissenheit. Etwas, was in der sogenannten Vergangenheit begründet liegt. Irgendwo in der Vergangenheit haben wir diesen Irrtum, ach, ich schaffe das sowieso nicht, haben wir festgelegt. In irgendeiner bestimmten Situation haben wir beschlossen, ich schaffe das sowieso nicht. Das ist ja klar. Ich bin falsch, an mir stimmt was nicht. Oder so, ne? Diese Sätze kennen wir. Und da ist es gut, sich mit zu beschäftigen. Denn im erwachten Bewusstsein ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eins. Das heißt, im Hier und Jetzt haben wir im Grunde Zugriff auf diese sogenannte Vergangenheit. Wir können mit unserer Aufmerksamkeit, mit dem reinen Bewusstsein dorthin, in Anführungsstrichen dort. Es ist eins. Und dann können wir an dieser Stelle diesen Irrtum, ich schaffe das alles nicht, sowieso nicht, den können wir da lösen. Und wenn wir das tun, wenn sich an der Stelle der Vergangenheit die Ordnung der Liebe wiederherstellt, dann löst sich dieser Schleier der Unwissenheit auf. Der Irrtum löst sich auf.
Jeanette Nicole fragt, hallo Ludmilla, wie war dein Erwachen und hattest du einen Lehrer?
Ja, dieses Erwachen, könnte man sagen, war ein plötzliches Erwachen. Wir betonen immer, dass Erwachen ein ganz individuelles Geschehen ist. Manche gehen den Weg der kleinen Schritte und manche machen so Sprünge, plötzliches Erwachen. Und hier in meinem Fall war es ein plötzliches Erwachen. Wobei ich sagen muss, dass ich im Grunde mein Leben lang schon an diesem Geschehen geforscht habe. Als Kind waren Transzendenzerfahrungen schon da, verschiedener Art. Und es war klar in meinem damaligen Sein, dass etwas zusammengefügt werden muss. Ich habe immer das Überirdische gehabt und das Irdische. Das war eine Trennung. Ich habe immer gedacht, da muss ich hin. Das Übersinnliche, das ist das, was zählt. Die Materie, nee, nee, das ist alles. Das ist es nicht. Und dieses Erwachen, das geschah in einem Satsang in Berlin. Und zwar bei dem Lehrer Karim. Und Karim sagte an einem Punkt in dem Satsang, nicht du bist in der Welt, die Welt ist in dir. Und da geschah es, dass ich von meinem Gefühl her die linke Hirnhälfte drehte und genau bei 180 Grad ein Blitz einschlug, hier oben ins Kronenchakra bis ins Herz hinein, und sich die Wahrheit offenbarte. Oh mein Gott, das ist ja alles gar nicht. Das, was ist, ist das eine Sein. Es ist das Einzige, was ist. Und eine große Last fiel ab. Und ein großes Erstaunen. Und in dem Moment kam sozusagen der sogenannte Himmel auf die Erde. Dieses, was ich als Übersinnliches bezeichnet hatte, rieselte in die sogenannte Schöpfung ein. Ja, das getrennte Sein war verschwunden. Ein Sein ist übergeblieben. Da gibt's kein Gott und kein Hier und kein Da. Diese Welt der Dualität löst sich auf. Und ja, es geschah danach, aber auch ein Prozess der Integration. Das musste erstmal alles natürlich verlebendigt werden in jeder Zelle des Seins. Und das hat schon einige Jahre auch gebraucht. Und es geht auch immer weiter. Du vereinnahmst im Grunde genommen immer mehr, immer weiter in die Unendlichkeit hinein, diese scheinbare Welt als dein Selbst. Und das ist ein Prozess, der geht einfach immer weiter. Aber wir betonen immer in unserer Begleitung, man soll da nicht drauf warten, auf so einen Moment. Weil du weißt vielleicht nicht, wie es für dich geschieht. Es ist für jeden völlig unterschiedlich. Und es ist gut, wirklich einfach sich zu öffnen für die Möglichkeit, dass es geschehen kann. Weil das kann es. Es kann in jedem Moment geschehen. Und zusätzlich kannst du dich kümmern um die kleine Selbsterforschung. Das, was dich als Ausdruck jetzt in der Welt ausmacht. Die Schleier der Unwissenheit anschauen und beseitigen. Und ja, ich ermutige immer gerne, die Menschen da dran zu bleiben, weiterzumachen.
Die nächste Frage kommt von Thomas. Trägt emotionale Unterdrückung zur Trennung bei oder ist sie die Trennung selbst?
Ja, alles, was du unterdrückst, erzeugt ein Gefühl von Trennung und Getrenntsein. Das ist richtig. Und deshalb ist es gut, da sich zu öffnen. Und zu wissen, dass Gefühle dir nichts tun können. Es ist meistens die Erinnerung, die da dran hängt aus der Vergangenheit, die uns zurückschrecken lässt, uns dafür zu eröffnen. Weil wir meistens keine gute Erinnerung da irgendwo haben. Vielleicht Todesangst hatten. Und dann schließen wir den Raum und sagen, nein, das Gefühl will ich nicht fühlen. Aber im Hier und Jetzt, als der Erwachsene, der wir jetzt hier sind und leben, können Gefühle uns im Grunde nichts anhaben. Wir sollten bloß wissen, okay, es ist ein erinnertes Gefühl aus der Vergangenheit. Es taucht jetzt gerade auf, vielleicht durch einen Trigger im Außen. Es taucht jetzt gerade auf. Okay, es darf da sein. Ich lege die Aufmerksamkeit einmal da drauf. Und dann darf sich vielleicht etwas zeigen. Oder es darf sich verwandeln, transformieren. Es ist gut, sich anzugewöhnen, diese Dinge nicht zu unterdrücken, sondern sich dieser Erscheinungen gewahr zu werden. Und ja, man kann auch, wie Devasetu gerade gesagt hat, da spielen und einmal mal schauen, okay, ich kann auch auf den Raum, in dem alles geschieht, auf den Wahrnehmenden einmal schauen. Das ist ein anderer Weg. Das ist die Öffnung für Transzendenzerfahrung. Aber wenn du so wiederkehrende Dinge hast, die immer wieder auftauchen in dir, dann ist es sinnvoll, diese erinnerten Gefühle einmal zu untersuchen und denen okay zu geben, Aufmerksamkeit drauf zu legen und einfach mal zu schauen, was zeigt sich. Oftmals reicht schon das, dass es sich transformieren kann. Manchmal braucht es ein bisschen mehr. Aber ja, jede Unwissenheit kann man sagen, und dazu gehören eben auch die abgespaltenen, unterdrückten Teile, die erzeugen das Gefühl von Getrenntsein. Es liegt ja in sich schon begründet. Alles, was ich abspalte, trenne ich ja von mir ab. Aber natürlicherweise erzeugt das auch genau dieses, ein Gefühl von Getrenntsein. Ja.
Roland möchte wissen, warum, wozu findet diese Verengung statt?
Ja. Es findet im Grunde genommen statt, damit wir dieses Gefühl, was da drin steckt, in einer Situation, einem Trigger oder was auch immer, dass wir das besser wahrnehmen können. Dass wir es auf den Punkt kriegen. Dass wir den Wahrheitsgehalt, der da drin steckt, auch wahrnehmen können. Denn wenn wir nicht verengen würden, sondern in der Weite blieben, ja, das geht auch. Es ist tatsächlich so, wenn wir im dauerhaften, erwachten Sein gegründet sind, wenn wir einfach sind, diese Offenheit sind, dann geschieht sehr viel Transformation von ganz alleine. Da brauchen wir dann oftmals auch gar nicht verengen, sondern es geschieht einfach in diesem weiten Raum der Unendlichkeit, die wir sind, der wir sind, geschieht Transformation und auch Erkenntnis. Aber in dem Moment, wo wir noch nicht dauerhaft erwacht, sage ich mal, sind, wo die Ich-Adresse noch nicht umgezogen ist in das Absolute, was wir sind, wenn das noch nicht geschehen ist, dann brauchen wir oftmals diese Verengung, um das Thema, das Gefühl erfassen zu können. In seiner Gänze, in seiner Dramatik, in seiner Brisanz. Weil wenn wir das dann können und uns nicht darin verlieren und verstricken, sondern wenn wir es schaffen, die Aufmerksamkeit da drauf zu legen, dann wiederum kann Wissen, wahres Wissen dazu auftauchen. Dann kann sich die Ordnung der Liebe wiederherstellen. Aber dazu brauchen wir ein konkretes, den Punkt, um was es sich dreht. Und dafür brauchen wir diesen Fokus. Und deshalb die Verengung. Und die Verengung wird sich in dem Moment lösen, wo dieses Thema, sage ich mal, erkannt ist, integriert ist, erlöst ist. In dem Moment löst sich auch die Verengung wieder.
Karin fragt, ich erlebe mich in einer Benommenheit. Das ist sehr anstrengend, so durch den Tag zu kommen. Ich nehme die Benommenheit wahr und weiß gleichzeitig aber, dass dahinter erwachtes Bewusstsein ist. Trotzdem kann ich die Benommenheit nicht überwinden. Was rätst du mir?
Ja. Es ist ganz gut, dieser Benommenheit einmal ein Okay zu geben. Du sagst, du nimmst die wahr. Genau. Die kriegt erstmal ein Okay. Ja, ich sehe, da ist Benommenheit. Die Benommenheit darf jetzt mal da sein. Das ist der erste Schritt. Und es ist auch gut zu wissen, dass davor erwachtes Sein ist. Die kümmert keine Benommenheit. Es ist jetzt natürlich die Frage, ist es ein Wissen vom Kopf her oder ist es eine Erfahrung? Eine Erfahrung von erwachtem Sein während der Benommenheit. Das gibt es auch. Denn es hilft nicht, wenn du einem Konzept folgst, wenn du sagst, ja, im Grunde weiß ich, es gibt nur ein Sein. Es gibt nur dieses erwachte Sein, reines Bewusstsein. Wenn du diesem vom Konzept als Konzept folgst, dann trennst du dieses, was da auftauchen will in dieser Benommenheit, das schiebst du immer weg, indem du diesem Konzept folgst, naja, ich weiß ja, dass das eigentlich nicht real ist mit der Benommenheit. Es hilft aber der Benommenheit nichts und dem, was sich da drin verbirgt. Deshalb ist es gut, dieses Wissen um das erwachte Sein ist ja gut, das ist ja wertvoll. Aber es sollte dich nicht davon abhalten, der Benommenheit, die du ja tatsächlich erfährst, dieser Benommenheit ein Okay zu geben. Und mal zu sagen, okay, ich sehe dich, Benommenheit. Da bist du ja wieder.
Ich weiß nicht, was du mit "Ich sehe dich, Benommenheit, da bist du ja wieder" meinst, wenn du magst.
So, das war Siri, sich auch einmal eingemischt. So, also diese Benommenheit braucht ein Okay. Dass du einfach wirklich versuchst, und das ist oftmals gar nicht so einfach, ein wirkliches Okay zu geben. Das heißt nicht, du musst es gut finden, die Benommenheit, sondern das Okay geben heißt, du bezeugst es. Du sagst, ja, okay, da ist sie wieder, die Benommenheit. Die kriegt Raum. Ha! Und Interesse. Es ist gut, wenn Interesse da ist, wenn Neugier da ist. Um was geht es denn da? Was sagt mir diese Benommenheit? Auf was möchte diese Benommenheit vielleicht hindeuten? Die kriegt also Raum. Und dann kannst du einfach mal schauen, wie denn diese Benommenheit eigentlich für dich ist. Vom Gefühl her. Wie ist das für dich, dass du dich benommen fühlst? Vom Gefühl. Und auch dieses Gefühl bekommt wieder ein Okay. Das darf da sein. Es bekommt Raum. Und vielleicht erinnert es dich an irgendetwas. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben schon, dieses Gefühl. Und in dem Moment bewegst du dich schon in die sogenannte Vergangenheit, um zu schauen, ne? Was war da? Was ist da?
Astrid schreibt: "Ich würde gerne mal etwas erfahren über das Erwachen im Körper, liebe Ludmilla."
Ja, Erwachen kann auf allen möglichen Ebenen geschehen. Und das ist individuell sehr verschieden. Es kann im mentalen Raum geschehen, es kann über den Gefühlsraum geschehen, es kann auch über den Körperraum geschehen. Was sich aber zeigt, ist, wenn es dann irgendwo auf diesen Ebenen geschehen ist, dann breitet es sich aus. Das kann gar nicht verhindert werden. Das heißt, wenn es im mentalen Raum startet, greift es auch auf den Gefühlsraum über und auch auf den Körperraum. Es ist also gar nicht zu vermeiden, dass auch letztendlich der Körper erfahren wird als reines Sein, als reines Bewusstsein. Denn auch der Körper ist ja dieses eine Sein. Und ja, da muss jeder für sich selber schauen. Spüren, was ist mein Weg? Es gibt körperbezogene, sinnliche, körperaffine Menschen, die vielleicht über den Körper dieses Erwachen erstmal initiieren. Und das ist okay, das kann man machen, ne?
Nathalie schreibt, liebe Ludmilla, wie kann man sicher sein, kein Irrtum zu machen, wenn man nach seinen ehemaligen Leben sucht? Die Bilder, die kommen in mir, könnten einfach mein Wunsch sein. Danke für alles.
Ja, es ist tatsächlich gut, da zu unterscheiden beziehungsweise zu üben, das erwachte Bewusstsein, was ja jeder ist, es ist also in jedem da. Es kann ja nicht da sein, dass wir üben, aus dem erwachten Bewusstsein zu schauen. Wenn wir aus dem erwachten Bewusstsein schauen, also ein Stück weit jenseits unseres Ego-Tunnels, dann können wir Wahrheit schauen. Und wenn wir Wahrheit schauen, dann wissen wir auch, dass das die Wahrheit ist. Wenn wir aber merken, dass wir unseren Verstand bemühen, sozusagen in unsere Erinnerung kramen, dann wissen wir, nee, da können wir tatsächlich Irrtümern aufsitzen. Also über die Erinnerung und den Verstand zu gehen, ist meistens ein Trugschluss, weil wir innerhalb des Ego-Tunnels uns befinden und von da schauen, irgendwelche Teile hin und her zu rücken. Und deshalb ist es wichtig, wenn du Erfahrung hast von Stille, wenn du dieses, was du wirklich bist, dieses stille, unbewegliche Sein, was ja immer da ist, wenn du da Verbindung hast, wenn du Erfahrung damit hast, dass du übst, von dort aus zu schauen, aus der Stille heraus, absichtslos. Das ist alles etwas, was man üben kann. Und es ist nicht so einfach, absichtslos auf die Dinge zu schauen. Weil meistens wollen wir was verändern. Subtil. Ohne, dass wir es merken. Und dieses absichtslose Schauen aus der Stille heraus, das offenbart Wahrheit. Und auch an diese Wahrheit muss man sich nicht anhaften, sollte man nicht, sondern einfach schauen, was taucht da auf und damit gehe ich weiter. Das muss gar nicht in Wahrheit stattgefunden haben. Das ist völlig bedeutungslos. Aus dem erwachten Sein heraus gesehen, findet ja sowieso nichts statt. Es findet nichts statt. Aber wenn es in deiner Erfahrung auftaucht, dann ist es gut, das auch wahrzunehmen und das vielleicht zu nutzen, um Selbsterforschung damit zu betreiben. Und ja, vielleicht der wichtigste Punkt der Unterscheidung zwischen diesen Irrtümern ist wahrscheinlich, dass du merkst, etwas kommt als plötzliches Wissen zu dir. Das ist aus dem erwachten Bewusstsein geschaut. Und da kannst du davon ausgehen, dass das eine Botschaft ist, mit der du weitergehen kannst, wo du weiter dranbleiben kannst oder was eventuell auch schon direkt erlösend ist für dein Phänomen, was du da anschauen willst. Ne? Aber wenn du da sitzt und merkst, die Verstandestätigkeit ist aktiviert und du versuchst, dich da jetzt irgendwie zu erinnern, dann kannst du sagen, der Spur musst du nicht unbedingt vielleicht so folgen. Dann vielleicht das tun, was Devoseto vorhin vorgeschlagen hat. Wer nimmt denn eigentlich wahr? Ich gehe mal raus aus dem Ego-Tunnel Und geh mal in das, was vor allem ist. Und da verweilst du dann einmal eine Weile. Und dann kannst du von da aus vielleicht noch mal auf dein Phänomen schauen, wenn du magst.
Die nächste Frage schließt möglicherweise daran an, und zwar von Jeanette Nicole. Hast du eine einfache Übung zur Selbsterforschung? Und was sagst du zur Meditation?
Die einfache Übung zur Selbsterforschung ist ja im Grunde genommen das Sein mit dem, was ist. Das hört sich banal an, aber in der Umsetzung ist es nicht so banal. Aber du solltest dir vielleicht angewöhnen, zu sein mit dem, was ist. Nichts dafür tun, nichts dagegen tun. Einfach mit dem sein. Und Meditation, ja, wir haben da einen besonderen Fokus auf eine bestimmte Art von Meditation, nämlich im Grunde eine Art Mantra-Meditation, die darauf abzielt, dass der Verstand an einem bestimmten Punkt ausrutscht, dass der Verstand an einem bestimmten Punkt zur Ruhe kommt und du transzendierst und in dieses Sein vor allen Erscheinungen rutschst. Das ist die Meditationsart, die wir im Grunde genommen empfehlen, weil diese Meditation auf Transzendenz abzielt. Das Mantra wird gedacht, du sinkst in die Tiefe, das darf auch verschwinden, das darf sich auch verändern, du bist da gar nicht, ne? In Leichtigkeit wird das getan und irgendwann merkst du vielleicht und dann auch nicht mehr, weil du weggerutscht bist in das, was du wirklich bist. Da verschwindet jegliche Erfahrung. Also diese Art von Meditation ist das, was wir so empfehlen, sage ich mal, eher weniger Meditationen, die eher so Visualisierungen sind. Das hat auch seinen Sinn, um den Körper zu entspannen, um das Nervensystem runterzufahren. Das ist alles gut. Aber um jetzt Transzendenzerfahrung zu machen, empfehlen wir eine Meditation, die auch das wirklich zu ihrem Ziel macht. Und das macht eine Mantra-Meditation, ne? Ja.
Narasimha fragt, wie integriert ihr unbewusste Anteile bzw. macht diese bewusst? Wie integriert ihr starke Gefühle wie Wut, Hass, ohne überflutet zu werden?
Ja. Das erste ist im Grunde wieder dieses Okay geben. Sein mit dem, was ist. Die Wut taucht auf. Du nimmst sie wahr. Aber du gehst nicht mit. Du gehst auch nicht rein. Sondern du legst die Aufmerksamkeit drauf. Das ist der Punkt, der wichtig ist. Weil wenn du reingehst in diese Wut, dann verlierst du dich schnell da drin. Und das ist das, was du sagst, ohne überflutet zu werden. Das ist nämlich genau das, was dann eventuell geschieht, wenn du dich identifizierst, wenn du dich verstrickst mit dieser Wut, dann mag sie dich unter Umständen überfluten. Aber wenn du wahrnimmst, wenn sie auftaucht, diese Wut, und du die Aufmerksamkeit drauflegst, darauf bleibst und nichts dafür und nichts dagegen tust, dann verstrickst du dich nicht. Dann hast du die Chance, dass zu diesem Thema, zu dieser Wut, wahres Wissen auftauchen kann. Bilder, Situationen aus der Vergangenheit, Sätze, Glaubenssätze, auch Körperempfindung, das kann alles auftauchen und da kannst du weitergehen mit, ohne dass du überflutet wirst. Ne? Also ganz wichtig, die Aufmerksamkeit drauflegen, nicht in das Gefühl hinein.
Oswald schreibt, hallo Ludmilla, eines verstehe ich immer noch nicht. Warum sind Erwachte und Erleuchtete immer noch leistungsorientiert und verlangen immer noch Geld für ihre Leistung, wo doch die Materie Fiktion ist? Damit bestätigen sie doch die Materie, an die sie nicht glauben, als etwas Reales.
Ja, in der indischen Kultur ist das anders gelöst. Das ist tatsächlich so. Da sind die Menschen, die als dieses erwachte Sein leben, werden im Grunde als Heilige verehrt. Die werden versorgt von der restlichen Bevölkerung. Die werden aus der Höhle gezogen, von denen möchte man Wissen bekommen. Die kriegen dafür auch eine Schale Reis. In unserer Kultur ist das nicht so. Erleuchtung ist ja in unserer Kultur nicht so das Thema. Es erzeugt auch große Berührungsängste, weil Menschen damit sich nicht vereinen können, weil sie meinen, Erleuchtung ist viel zu groß für sie, ist weit weg, ist nicht zu erreichen, ist was für Indien. Für die Menschen im Osten, die da Disziplin haben und extra einen Weg dafür gehen, in Ashram, ins Kloster oder, ne? Hierzulande ist das nicht so das Thema. Wobei wir natürlich sagen, Erleuchtung geschieht überall auf der Welt. Ist ja klar. Wir sind das ja alle. Wir sind der dieses eine Sein. Es kann sich ja nur überall auf der Welt gleichermaßen auch zeigen. Nur hier in unserer Kultur ist da nicht so ein Fokus drauf. Und Menschen, die dann diesem erwachten Sein folgen und da drin gegründet sind, werden jetzt in dem Sinn nicht so sehr unterstützt. Also dieses, was wir hier in unserer Kultur vorfinden, sind die Bedingungen. Und natürlich auch als erwacht, erleuchteter Mensch, wenn man das jetzt so sagen möchte, oder sein, sind natürlich diese Bedingungen da. Und natürlich geht es darum, sich auch darum zu kümmern, um diese Bedingungen. Ja, es gibt vielleicht auch erwachte Menschen, die sich ganz rausziehen aus diesen Bedingungen, in eine Höhle gehen und da verweilen. Mag es sein, dass es das gibt. Das ist dann deren Weg. Andere nicht. Andere bleiben, verweilen und geben Wissen weiter, um auch andere anzustecken, weil Erwachen ist ja ansteckend.
Emma schreibt, hallo Ludmilla. Bei der Beantwortung der Frage mit dem Ich schaffe das nicht, habe ich nicht verstanden, wie es sich in Liebe verwandelt hat. Das war mir zu schnell in der Erklärung. Würdest du bitte die Transformation dieses psychischen Gedankens erklären? Danke.
Ja, es ist so, wenn du so einen Satz hörst in dir, dann bekommt er von dir erstmal ein Okay, er darf da sein. Du hast ihn gehört. Ja, ich habe das gehört, ich habe das wieder gedacht. So, wenn du dem jetzt ein Okay gibst und mal schaust, wie das für dich ist vom Gefühl her, dass du das sagst. Wie ist das Gefühl, dass du das Gefühl hast, dass du das nicht schaffst? Dieses Gefühl, was da kommt, bekommt ein Okay. Es darf da sein. So. Und dann kannst du einmal schauen, ob du das kennst aus deinem Leben. Du kannst das Gefühl mal fragen, wann das eigentlich begonnen hat. So, und eventuell taucht etwas auf. Eine Situation. Mehrere Situationen. Und dann kannst du letztendlich dorthin einmal schauen, aus der Stille heraus. Dorthin mal schauen, die Aufmerksamkeit eine Weile drauflassen und schauen, was sich zeigt. Es erfordert tatsächlich ein bisschen Übung. Bei dem anderen mehr, beim anderen weniger. Und wenn du da drauf bleibst, auf dieser Sensation, sage ich mal, in der Vergangenheit, dann kann dieses wahre Wissen auftauchen um diese Situation. Die Situation kann sich klären mit den eventuellen Beteiligten, die da auch sind. Und wenn du Wahrheit schaust und den Irrtum des Intellekts, den du da gemacht hast, ich schaffe das sowieso nicht, wenn du den lösen kannst, weil du die Wahrheit schaust, dann stellt sich an dem Punkt in der Vergangenheit die Ordnung der Liebe wieder her. Und dann löst sich das. Dieser gesamte Ablauf ist jetzt vielleicht hier auch ein bisschen schwierig in der Gänze zu erklären. Dazu würde ich auch einladen, vielleicht am Ende des Gespräches oder dann in den nächsten Tagen, dass derjenige, der da vielleicht Fragen zu hat oder sich mal persönlich mit uns unterhalten möchte, dass du dir einfach einmal einen Termin buchst, ein Analysegespräch auf erleuchtung.de, findest du dahin zur Akademie Erleuchtung, da kann man sich ein kostenfreies Analysegespräch einmal buchen und dann kann man da vielleicht nochmal näher hinschauen. Denn es ist ja auch ein sehr individueller Prozess. Da gibt es kein Konzept, was man über jeden so rüberstülpen kann, ne? Insofern sprengt das hier den Rahmen, wenn ich jetzt detailliert darauf eingehe. Da kann man vielleicht nochmal gesondert drauf schauen dann.
Rick schreibt, ich kann für mich die Frage des freien Willens einfach nicht klären, besonders im Hinblick auf körperliche Heilung. Wie kann ich wieder gesund werden, ohne zu wollen? Ich, der ja eigentlich gar nicht existiert, möchte wieder gesund werden. Was ist, wenn überhaupt nicht vorgesehen ist, dass ich wieder gesund werde, weil es die Erfahrung von Krankheit machen möchte oder vielleicht sogar meine Inkarnationsabsicht einer Heilung im Wege steht? Wie kann ich dieses Gefängnis von geistigen Konzepten, die mich in der Ohnmacht festhalten, durchbrechen? Danke.
Wichtig ist, keinen Konzepten zu folgen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste an dem Punkt. Keine Konzepte machen, sondern mit dem sein, was ist. Es stimmt alles, was du da sagst. Das kann alles so oder so sein. Es ist aber wichtig, dass du dir selbst nicht im Wege stehst, indem du ein Konzept verfolgst. Dieses Konzept zum Beispiel, da ist ja niemand, da ist ja keine Person. In dem Moment, wo du aber fühlst dich als Person, das ist deine Realitätsgewissheit. In dem Moment ist da eine Person. Nämlich das, was du als Person erlebst. Und das braucht ein Okay. Diese Person als das, was jetzt hier gerade so für dich erfahrbar ist, braucht ein Okay. Die darf da sein. Du weißt vielleicht andere Dinge. Ja, das ist auch okay. Aber es ist wichtig, dass du nicht aussteigst aus deinem Hier und Jetzt Sein und Konzepten folgst, weil damit folgst du ja der Abspaltung, der Verdrängung. Es ist wirklich wichtig, mit dem zu sein, was ist. Hingabe in dem Moment. Ein Stück weit versuchen, das Ego rauszuziehen aus dem Prozess. Nichts dafür und nichts dagegen tun. Sein mit dem, was ist. Und diese Verwirrung in dir erzeugt auch im Nervensystem große Unruhe. Dann denkst du mal so, dann denkst du mal so, dann mal wieder so und das könnte sein und das. Es ist gut, das zur Ruhe zu bringen. Gar nicht so sehr schauen, was sein könnte, ne, Konzepte oder Wünsche auch, sondern schauen, was jetzt hier ist. Und dem Raum geben. Wie ist das für dich vom Gefühl, dass du krank bist, scheinbar? Wie ist das für dich vom Gefühl? Und das kriegt ein Okay. Du bist einfach mit dem, was ist. Und es ist auch nicht verkehrt, wenn da Wut auftaucht, Traurigkeit, Verzweiflung. Besonders die Wut ist ein sehr hilfreiches Gefühl, denn Wut ist Lebenskraft. Und du brauchst die Lebenskraft, um gesund zu werden. Also schau, wie das für dich ist, dass du das Gefühl hast, dass du krank bist oder dass du krank bist. Dein wahres Sein ist natürlich nicht krank und das weißt du ja auch, das hast du ja schon gesagt. Aber jetzt hier, Körper, Geist, System, was du jetzt gerade erfährst, ist krank, fühlt sich krank, hat diese Realitätserfahrung. Und das braucht ein Ja, so fühle ich mich. Und wie ist das denn für mich vom Gefühl her? Und achte auf deine Wut, das ist gut, lade sie ein, da zu sein. Lebenskraft, die Lebenskraft ist wichtig für die Gesundung. Und auch, dass du immer wieder zur Ruhe kommst, dein Nervensystem versuchst runterzufahren. Also nicht so sehr in diese Verwirrung zu gehen. Wie mache ich's? Was soll ich tun? Den Weg, der Weg, der Weg, der Weg. Nee, was ist hier? Punkt.
Heide Nira fragt, wie beseitige ich die Schleier in der kleinen Selbsterforschung? Wie untersuche ich die immer wiederkehrenden Gefühle?
Ja, ich denke, da haben wir schon einiges zu gesagt. Die Gefühle bekommen ein Okay, die bekommen Raum und wir legen die Aufmerksamkeit drauf. Nicht reingehen, nicht verstricken, sondern ein bedingungsloses Okay. Das, was du wirklich bist, kümmert sich nicht um so ein Gefühl oder so ein Gefühl oder so ein Gefühl. Das ist dem völlig wurscht. Und im Grunde ist das deine Haltung. Es darf da sein. Das, was ist, darf da sein. Aufmerksamkeit draufgehen und damit in die Tiefe gehen. Und mal schauen, was sich zeigt.
Magdala schreibt, ich würde gerne wissen, ob es in Ordnung ist, bestimmte Arten von Menschen im Zustand des Erwachens auszuwählen, zum Beispiel narzisstisch. Denn im Grunde ist es immer noch das Ego, oder? Ich habe versucht, diese Art von Menschen als Trainager zu beachten, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es mich zerstört.
bin ich mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Es geht um erwachte Menschen, die eventuell narzisstisch sind, ego-behaftet. Ich habe, glaube ich, die Frage nicht ganz verstanden. Svante, vielleicht kannst du helfen.
Ich bin auch noch am drüber nachdenken. Ich lese es einfach nochmal vor, vielleicht kommt da ja noch was. Ich würde gerne wissen, ob es in Ordnung ist, bestimmte Arten von Menschen im Zustand des Erwachens auszuwählen, zum Beispiel narzisstisch, also Narzissten. Denn im Grunde ist es immer doch nur das Ego, oder? Also ich glaube, das, was ich jetzt verstehe, ist, dass Magdala immer wieder jemand begegnet, der narzisstische Züge hat und sie dann versucht, das aus diesem erwachten Zustand zu betrachten, um damit irgendwie umzugehen. Aber es zerstört sie immer noch, schreibt sie.
Ja, das ist möglich, dass so etwas geschieht. Dass wir eine Zeit lang, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie selbst als aus dem erwachten Sein diese Menschen auswählt und dann sich wundert, dass sie immer an diese Menschen gerät. Ist das die Frage? Dann ja, es kann sein, wenn sie dauerhaft im erwachten Sein gegründet ist, dann wollen sich ja bestimmte Dinge in ihr, also in dir erlösen. Wir sprechen ja auch von der dunklen Nacht der Seele an dem Punkt, wo es ums Ganze geht, wo tatsächlich auch die Abgründe des Menschseins in dir in Frieden gebracht werden. Und es ist manchmal so, dass wir wissen, das Karma-Rad dreht sich noch mal eine Weile. Es hat noch Schwung. Es braucht ein bisschen, bis das ausgelaufen ist. Und es kann sein, dass das mit zu diesem Prozess der Erlösung des Karmas mit dazugehört, dass du immer wieder doch solchen Menschen begegnest. Dass es sein kann, dass du da noch Karma abträgst, integrierst, erlöst, dann wäre es so, dass das irgendwann aufhört. Wenn das aber nicht so ist, dann könnte es sein, dass es gut ist, dieses einmal zu erforschen, als kleine Selbsterforschung, zu schauen, wie das denn für dich ist, diese Menschen immer wieder zu begegnen, denen immer wieder zu begegnen. Und ob du das vielleicht kennst aus deinem Leben.
Ja. Bo schreibt, Lehrer sind nur Wegweiser, doch du bist dein Weg. Was meinst du?
Ja, genau so ist das. Du bist dein Weg. Das ist ein sehr schöner Satz. Es gibt nur dich. Und alles, was du da außen nach, das sogenannte Außen hinstellst, ist auch nur ein Weckruf, den du selbst erzeugst für dich. Es ist immer dein Weg. Du bist das. Du bist das Leben. Es ist wunderbar.
Eostre schreibt, ist Karma möglicherweise auch ein Konzept?
Ja. Wenn du erwachst in dieses, was du wirklich bist und gegründet bleibst in diesem Sein, dann siehst du, es gibt dies alles nicht. Auch Karma ist ein Konzept. Und trotzdem ist es so, an dem Punkt des Weges, wo du vielleicht stehst, wo du vielleicht noch nicht dauerhaft dich gegründet hast in diesem Sein, was du wirklich bist. An einem anderen Punkt des Weges, wo vielleicht Dualität noch deine Erfahrung ist, da gibt es dennoch so etwas wie ein karmisches Gesetz. Und das wirkt. In dem Moment, wo du die Ich-Adresse umziehst in das, was du wirklich bist, ist das vorbei. Und du siehst, es hat das nie gegeben.
Narasimha schreibt, wenn Identifizierung oder Widerstand der Ausgangspunkt ist, dann erzeugt der Versuch, nicht identifiziert zu sein, einen zusätzlichen Konflikt scheinbar. Da braucht es einen Zwischenschritt, oder nicht?
Ja, das ist ja auch so ein Gesetz, was an einem bestimmten Punkt des Weges einfach da ist. Alles, was ich nicht möchte, kommt mit Macht auf uns zu. Ja. Und in dem Moment ist vielleicht auch ganz gut, sich dessen bewusst zu sein und da einmal in Hingabe auch zu gehen. Okay. Ich bin identifiziert. Das kriegt ein Okay. Ja, ich bin identifiziert. Ich lebe Dualität. Ich fühle mich getrennt. Ich bin hier eine Person, die handelt. Ja, das kriegt ein Okay. Nur von da aus kannst du ja losgehen. Nur von diesem Punkt deiner Realitätserfahrung kannst du losgehen. Weil du nur im Hier und Jetzt in deiner wahrhaftigen Realitätserfahrung Berührung hast mit dem Schöpfungsfeld, mit der Transzendenz. Hier erzeugst du deine Realitätserfahrung. Nur hier. Wenn du Konzepten folgst, dich sozusagen verortest an einem anderen Punkt deines Weges, wo du gar nicht bist, von deiner Erfahrung her, dann lebst du ja an dir vorbei. Dann lebst du an dem Punkt deiner Schöpfungskraft. Lebst du vorbei? Es ist ganz wichtig, wirklich zu schauen, wo stehe ich mit meiner Erfahrung, meiner tatsächlichen Erfahrung? Ja, so ist das. Und die kriegt ein Okay. Also nicht sagen, bin ich schon wieder identifiziert, jetzt will ich nicht, weil ich weiß ja, dass das nicht richtig ist. Ja klar, natürlich erzeugt das einen Konflikt, ne? Sondern hingehen, sagen, ja, ich bin identifiziert. Oh, und das ärgert mich auch. Ich wäre gerne nicht identifiziert. Ja, das ist okay. So ist das jetzt. So ist das jetzt. Ne? Und dann kann man weiterschauen. Dieses Sein mit dem, was ist, ist im Grunde genommen eine hilfreiche Sache.
Oswald schreibt, Ludmilla, Leben wahre Erleuchtete, denn in zwei verschiedenen Welten, des Seins und der materiellen Welt bewusst gleichzeitig und können sie das materielle Leben nach Belieben selbst gestalten und zum Beispiel aus dem Sein materialisieren. Danke.
Ja, letztendlich materialisieren wir alle in jedem Moment. Es ist uns nur nicht bewusst, weil wir uns abgetrennt haben von der Schöpfung. Wir denken, wir haben mit der Schöpfung nichts zu tun. Das ist aber nicht so. Wir sind die Schöpfung. Ohne uns existiert keine Welt. Das heißt, jeder Einzelne materialisiert im Grunde genommen ständig. Je nachdem, wo man auf dem Weg steht, geschieht das aus dem Unbewussten heraus und dann ärgert man sich vielleicht, was man da jetzt schon wieder sich hingestellt hat. Oder es geschieht aus einer Freiheit heraus und dann läuft das Leben anders. Es geschieht in Leichtigkeit. Und dieses Sein, es gibt auf dem Weg einen Prozess der Integration. Das heißt, du durchläufst da schon verschiedene Phasen, sage ich mal. Und es ist so, dass letztendlich der Mensch in der Lage ist, reines Sein und dieses getrennte Sein, diese Welt der Erscheinung tatsächlich gleichzeitig zu leben. taucht immer gleichzeitig auf. Ein weiterer Schritt ist aber hin zur Erleuchtung, wo wir dieses scheinbar Materielle als unser Selbst erfahren. Und das ist auch ein stufenweiser oder ein phasenweiser Prozess dorthin. In zunehmendem Umfang, kann man sagen, realisierst du dieses scheinbar Äußere, das gibt es natürlich nicht, realisierst du als dein Selbst. Und in dem Moment verschwindet auch das Erfahren der Welt als Welt. Das verschwindet. Du erfährst die sogenannte Welt als das, was sie wirklich ist, als reines Sein. Und in dem Moment erschaffst du im Grunde genommen du als Ganzheit. Nicht du als Getrenntes, sondern du als Ganzheit bist schöpfungsaktiv, aber nicht aus einer persönlichen Motivation heraus. Das ist vorbei, weil du hast dich ja erkannt als das reine Sein. Da ist ja die Person in dem Moment, wo das realisiert wird, ist ja ergossen ins Ganze. Die Ganzheit erschafft ständig dieses, was sich als Erscheinung zeigt.
Emma möchte wissen, ist Karma gleich Schicksal? Und wenn ja, warum nennt man es Karma? Und ist das unveränderlich?
Karma wird Schicksal genannt, in dem Moment, wo nicht verstanden wird, wie das alles zusammenhängt und wie das funktioniert. Es gibt verschiedene Arten von karmischen Zusammenhängen. Eine ist die, dass die Dinge, die wir in uns nicht lösen, aber als Karma, als Schicksal, da kommt das Wort, von außen auf uns zukommen. Das, was wir nicht in uns lösen, erscheint im sogenannten Außen und tritt meistens als, ja, oder oft oder manchmal als Schicksalsschlag in unser Leben. Letztendlich stellen wir uns selbst eine Mahnwache auf. Wir erinnern uns selbst, hey, da läuft vielleicht gerade was schief. Ich entferne mich von meinem eigenen Weg, von meinem Seelenweg, von meinem Seelenwissen, von meinem Inkarnationsgrund. Ich entferne mich. Ich erinnere mich selbst, da wieder hin zurückzukommen. Das ist eine Möglichkeit. Es ist aber auch möglich, dass Karma taucht auch so auf, dass einfach etwas in der Ganzheit ausgeglichen werden muss. Und dann ist es eine Art, wo du nichts dran ändern kannst, wo du in Hingabe damit gehen kannst. Bei den Dingen, die du ja in dir nicht löst und dann erscheinen sie außen, da kannst du natürlich eine Menge tun. Weil da kannst du die Dinge in Ordnung bringen, bevor sie existieren. Das ist ein Satz von Lao Tse. Bringe die Dinge in Ordnung, bevor sie existieren. Das ist wunderbar. Du kannst durch die kleine Selbsterforschung tatsächlich die Dinge in Ordnung bringen und sie kommen nicht als das sogenannte Schicksal von außen auf dich zu. Das ist manchmal ein bisschen Übung, das zu unterscheiden, aber auf dem Weg ergibt sich das von allein.
Astrid fragt, ist Reinkarnation auch ein Konzept?
Ja, es ist auch ein Konzept. Aus dem reinen Sein heraus gibt es das nicht. Es gibt es nicht. Es gibt ja nur das eine Sein. Reinkarnation. Es ist aber tatsächlich so an einem anderen Punkt des Weges, dass es von Menschen erfahren wird. Und das ist okay. Es ist aber nicht notwendig, dass es erfahren wird. Weil für den einen Menschen ist es wichtig, dass diese Erfahrung jetzt gemacht wird und damit weitergegangen wird. Für einen anderen Menschen ist es nicht wichtig. Und es ist im Grunde genommen bedeutungslos. Du kannst daran glauben. Das ist in Ordnung. Du kannst damit arbeiten. Du kannst das, was auftaucht in dir, vielleicht aus einem früheren Leben, als Symbol nutzen. Als Hinweis, wo du hinschauen kannst. Wo du wieder einen Schleier der Unwissenheit lüften kannst, ne? Es ist aber überhaupt nicht wichtig, dass du jetzt sagst, das hat wirklich stattgefunden. Es ist nicht wichtig, ob das wirklich stattgefunden hat oder nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, das, was in dir an Struktur da verblieben ist, dass das im Grunde genommen gelöst wird. Du kannst es also als Symbol nehmen, wenn du magst. Du kannst aber auch daran glauben. Du musst aber auch nicht daran glauben. Das ist völlig egal, aber als für die kleine Selbsterforschung kannst du damit arbeiten und sehr viele Menschen machen ja auch die Erfahrung von dieser Reinkarnation. Und an einem bestimmten Punkt des Weges ist das, macht das ja auch Sinn, wenn wir von einem Entwicklungsweg ausgehen, an einem bestimmten Punkt. Nur endet dieser Entwicklungsweg in dem Moment, wo dauerhaftes Erwachen geschieht, dann siehst du die Wahrheit von dem gesamten Spiel. Du siehst, es war alles nur ein Spiel und es hat überhaupt nichts stattgefunden. Aber bis das soweit ist, ist ja vielleicht deine Erfahrung eine andere. Und die kriegt ein Okay. Der Punkt, an dem du stehst, da. Da gehst du damit. Du gehst mit dem, was deine Realitätserfahrung ist. Machst aber trotzdem natürlich deine Dinge. Du machst die kleine Selbsterforschung, du machst die große Selbsterforschung. Du kümmerst dich um Transzendenz und um die Erforschung deiner Schleier. Im Grunde ist es ganz einfach.
Karin fragt, wenn du in der Nacht schläfst, bist du dir dann bewusst, dass du schläfst?
Das, was du bist, schläft ja nie. Das, was du wirklich bist, reines Gewahrsein, reines Bewusstsein, kann nicht schlafen oder nicht schlafen. Es ist und es bezeugt. Aber nicht begrifflich. Es ist einfach da. Es ist bezeugend. Da ist also etwas, was nie schläft. Ja.
Ich lese die letzte Frage vor, und zwar von Eostre. Was beinhaltet für dich der Begriff Erfahrung?
Ja, Erfahrungen sind das, was kommt und geht. Ewiger Wandel. Erfahrungen sind auch nie gleich, sind immer anders. Es gibt nichts, was sich wiederholt im Grunde genommen. Erfahrungen kommen und gehen. Und das, was wir alle sind, ist aber davor. Es ist jenseits vom Kommen und Gehen. Wenn wir alle hier so sind, können wir einmal schauen. Wenn wir ihr jetzt hier zuhört zum Beispiel, das ist ja auch ständige Bewegung, ständiger Wandel. Aber es gibt etwas, was still ist gleichzeitig. Etwas, was permanent unverändert ist. Das kann jeder einmal jetzt schauen. Schaue auf das, was unveränderlich ist. Das ist das, was wir sind. Und das ist jenseits von Erfahrung oder Nichterfahrung. Es ist davor. Und es ist gut, wenn wir uns im Leben, im Alltag die Möglichkeit geben, dieses in unser Leben zu lassen. Weil das ist das, was wir wirklich sind. Und wenn wir Es hinbekommen ist ein blöder Wort, aber wenn wir es schaffen, auch blödes Wort. Wenn es geschieht, dass wir dauerhaft da drin verweilen. Dann ist es das, was wir Erwachen nennen. Und es ist das, wo du die Wahrheit über dich endgültig erkannt hast, in diesem Sein ruhst und trotzdem dennoch dein Leben lebst. Scheinbar. Weil du erfährst es dann anders. Du erfährst es als das, was es ist. Eine Erscheinung als reines Bewusstsein. Eine Projektion deiner selbst. Und das geht natürlich mit einer Leichtigkeit einher. Vielleicht Glückseligkeit. Kommt und geht. Aber eine grundlose Freude oder ein grundloser Frieden ist dann da. Weil du bist zurückgekehrt in die Quelle, die du bist. Es ist dieses sogenannte Nachhausekommen. Da ist Frieden. Da ist Geborgensein. Auch wenn das nicht wichtig ist von den Worten her, ne? Aber es ist so, was dann als Erfahrung da ist. Und das ist interessant, in dem Moment dieses kann man als Erfahrung bezeichnen, aber es ist eine, die sich nicht verändert. Vielleicht braucht man da ein neues Wort. Ich sage immer, es entsteht ein neuer Sinn. Weil das, was du bist, ist über die normalen Sinne nicht zu erfahren. Ist nicht. Du kannst dennoch realisieren, was du bist. Und wenn du dann verankert da drin wirklich verweilen kannst, weil dein Nervensystem die Stille, was du bist, ständig widerspiegeln kann, dann ist das wie ein neuer Sinn jenseits der physischen Sinne. Ein Sinn, der permanent diesen Frieden widerspiegelt. Auch wenn gleichzeitig Bewegung stattfindet. Es ist immer gleichzeitig die Stille da. Immer gleichzeitig dieses Gewahrsein, dass nichts geschieht.
Vielen Dank, Ludmilla, für dein Sprechen hier bei uns und für dein Wirken.
Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken. Bei dir, Swantje, bei Devasetu, mit JetztTV. JetztTV leistet einen wirklich großartigen Beitrag, um Menschen die Möglichkeit zu geben, zu sich selbst zu finden. Danke auch an Devasetu und vielleicht kann ja der ein oder andere oder möchte der ein oder andere eine Spende an Devasetu, an JetztTV geben. Das würde mich auch freuen, weil ich finde, die Arbeit ist sehr, sehr, sehr unterstützenswert. Und wenn jemand Interesse hat, einmal mit mir und Roland in Kontakt zu treten, vielleicht über die Akademie Erleuchtung ein bisschen zu erfahren, könnt ihr auf erleuchtung.de zur Akademie finden und euch ein kostenfreies Analysegespräch einmal buchen. Das würde mich auch freuen. Vielen Dank an alle auch, die hier jetzt mit dabei waren. Und ich kann nur immer sagen, bleibt dran, geht den Weg. Es ist ja sowieso das Ziel eines jeden Menschen, zurückzufinden zu dem, was er wirklich ist. Und es ist möglich. Dranbleiben. Das wäre schön. Herzlichen Dank an alle. Namaste.